Traditionellerweise predigen wir am letzten Sonntag oder am letzten Gottesdienst im Jahr tatsächlich über die Jahreslosung für das kommende Jahr. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, was die Jahreslosung 2025 war. Ich wiederhole das nochmal. Prüft alles und behaltet das Gute. Prüft alles und behaltet das Gute aus 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Ich möchte Mut machen, nicht diesen Vers mit dieser Ausrichtung 2025 abzuhaken und zu vergessen, sondern beizubehalten. Es wird mit dem Prüfen weitergehen müssen, weil das Leben weitergeht und weil die Herausforderungen weitergehen. Also lasst uns dranbleiben, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Jan hat in der Einleitung schon gesagt, worum es 2026 gehen wird. Denn die neue Jahreslosung möchte ich uns vorlesen aus Offenbarung 21, Vers 5. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Seht, ich mache alles neu. Damit wir hier einen größeren Zusammenhang haben von dem Text, wo wir diesen Vers finden, lese ich uns den ganzen Abschnitt vor aus Offenbarung 21, die Verse 1 bis 6. Und grundsätzlich immer hilfreich, nicht einzelne Verse so rauszureißen und dann nur dabei zu bleiben, sondern mal den ganzen Zusammenhang zu lesen, das ist nicht unwichtig. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Wir befinden uns also mit unserer Jahreslosung in diesem Jahr ganz am Ende der Bibel, also im letzten Buch, Offenbarung, und auch hier fast ganz am Ende. Also es gibt dann noch das 22. Kapitel, aber hier 21, das ist kurz vor Schluss. Da kommt nicht mehr viel. Das ist wichtig zu wissen, wo dieser Vers hineingesprochen wurde. Und unser Text ist eine prophetische Vorausschau auf das, was kommt, nachdem Jesus das zweite Mal wiedergekommen ist. Also das zweite Mal auf die Erde gekommen ist. Wo die Zeit, die wir heute hier so haben, wo wir jedes Jahr zählen und so, das wird alles dann keine Rolle mehr spielen. Wir sind hier in einer anderen Dimension. Gott erbindet alles zusammen ganz am Ende und er schreibt seine Geschichte nochmal ganz anders weiter. Und wir sind hier ganz am Ende. Es hat nicht mehr viel mit dem zu tun, wo wir gerade uns befinden. Gott wird Dinge ganz neu machen. Ich möchte ein paar Gedanken geben zu diesem Neu. Gott spricht: Seht, ich mache alles neu. Der erste Punkt, den ich sagen möchte: Nur Gott kann Dinge ganz neu machen. Also ich glaube, wir als Menschen, wir versuchen auch manchmal Dinge irgendwie zu erneuern und so ein bisschen aufzupimpen. Aber die Qualität, wie Gott Dinge neu machen kann, das kann nur er tun. Das heißt, Gott kann aus dem Nichts Dinge kreieren. Da, wo vorher nichts war, kann er Dinge schaffen. Wenn wir ganz an den Anfang gehen der Schöpfungsgeschichte, Gott sprach so und so und dann wurde es. Gott musste nicht auf Dinge zurückgreifen, an Materie, um Dinge zusammenzufügen und zusammenzubasteln, sondern er konnte, weil er Gott ist, Dinge aus dem Nichts in Existenz sprechen, damit sie werden. Das ist eine andere Qualität. Die Theologen sprechen hier von Creatio ex nihilo, die Schöpfung aus dem Nichts. Gott kann aus dem Nichts etwas schaffen. Das kann nur er. Wir als Menschen, wir können herumdoktern. Wir können gucken, was ist denn da los mit den Molekülen und den Atomen und welche Stoffe haben wir denn zur Verfügung? Und dann können wir daraus was machen. Wunderbar. Das ist dann irgendwie auch neu, aber es ist nicht so neu. Gott kann etwas komplett Neues machen. Er ist nicht darauf angewiesen, dass das schon etwas wäre. Das ist doch mal ein ermutigender Punkt, finde ich, dass wir einen Gott haben, der so tickt und der die Macht hat, so Dinge zu schaffen. Er kann aus dem Nichts Dinge in Existenz rufen. Ein zweiter Punkt hier, dieses Neu, das Wort, was hier gebraucht wird, in unserer Jahreslosung, spricht von einer neuen Qualität, von einer Qualität, die jetzt auch nicht nur erneuert meint, also ihr kennt das vielleicht, manche von uns, die wollen irgendwie Geld sparen und die kaufen dann so Apple-Produkte, die refurbished sind, ja, so, die überholt sind, wo jemand mal drauf geguckt hat und vielleicht was ausgetauscht wurde, wo alles nochmal schön gemacht wurde. Das ist aber nicht komplett neu, es ist nur ein bisschen überholt. Wenn Gott jetzt davon spricht, siehe, ich mache alles neu, dann meint dieses Neu, es ist eine ganz andere Qualität zu dem, was vorher da war. Also wir haben ein anderes Level, was wir jetzt hier erreichen mit dem, was Gott tun wird. Das hat nicht mehr viel mit dem zu tun, wie es war. Wenn Gott hier davon spricht, und das meint er hier, dass er eine neue Schöpfung machen wird, dann hat das nicht mehr viel mit der alten Schöpfung zu tun. Dann ist das viel, viel besser, qualitativ ein Quantensprung, weil dieses Neu wirklich neu ist. Die erste Schöpfung war vorübergehend und diese Neuschöpfung, die wird ewig bleiben. Wenn Gott etwas neu macht, dann wird er keine Löcher stopfen und keine Flicken zusammennähen, sondern etwas ganz Neues machen, was wunderbar ist. Und ein dritter Punkt: Gott macht alles neu. Er macht nicht nur ein bisschen neu. Diejenigen, die so alt sind wie ich und schon älter sind, die wissen vielleicht noch, wenn ihr so Jahreslosungs-Junkies seid, es gab mal eine Jahreslosung 2007. Schon lange her. 2007. Wer war damals schon da in der Gemeinde? Okay. Wer weiß es noch? 2007. Es war eine ähnliche Jahreslosung aus Jesaja 43, 18 bis 19. Und ich meine, dass ich damals auch dazu gepredigt hätte. Denkt nicht mehr daran, was war, und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Also sehr ähnlich. Und ich glaube, dass hier Johannes auf dieses Wort auch zurückgreift, was er hier empfängt, weil es sehr ähnlich ist, aber es ist hier ein großer Unterschied da. Der Unterschied ist da, Jesaja spricht davon, wie Gott etwas neu macht. Siehe, ich mache etwas Neues. Und das ist schon gut genug, ja, so. Er macht etwas Neues, wunderbar, wir freuen uns. Aber hier in der Offenbarung steht, seht, ich mache alles neu. Das ist nochmal mehr als ein Tag mehr. Hier macht Gott alles neu, nicht nur etwas. Also es wird einen Zeitpunkt geben, wo Gott komplett Dinge verändert, komplett Dinge neu macht. Was macht Gott denn alles neu? Was haben wir denn hier in unserem Text für Punkte, wo er alles neu macht? Er macht Himmel und Erde neu. Das würden wir gerne wissen, wie das dann aussieht und wie das konkret ist. Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen irgendwie. Letztendlich wird es Himmel und Erde, so wie wir das heute verstehen, so nicht mehr geben. Irgendwie wird diese Unterscheidung zwischen Himmel und Erde aufgelöst und Himmel und Erde werden eins, sodass der Himmel auf die Erde kommt, wie auch immer, und da was ganz Neues entsteht. Kann man viel drüber nachdenken, wie das sein wird, aber kann man auch einfach auf sich zukommen lassen, ist vielleicht besser, weil wir es einfach nicht checken, wie das Neue sein wird. Himmel und Erde werden neu. Es wird neu sein, dass es kein Meer mehr geben wird. Jetzt fragst du dich, eigentlich mag ich Meer, warum ist das jetzt dann weg oder so? Ich möchte dich mal beruhigen. Es könnte trotzdem sein, dass es irgendeine Art von Gewässer und Meer geben wird. Aber was hier gemeint ist von der Offenbarung, wenn von dem Meer gesprochen wird, sind folgende Punkte. In der Offenbarung wird das Meer oft beschrieben als Ursprung des Bösen. Das Böse kommt aus dem Meer. Jetzt hab keine Angst, wenn du baden gehst, ja, dass da irgendwie das große Ungeheuer kommt und so, Loch Ness und so. Es ist eine bildliche Sprache, okay? Das Böse kommt aus dem Meer, so wird es in der Offenbarung beschrieben. Die ungläubigen, rebellischen Nationen werden so beschrieben, die Gottes Volk verfolgen. Die kommen aus dem Meer. Der Ort der Toten wird an einer Stelle so beschrieben. Der Hauptort, wo der götzendienerische Handel passiert, der Welthandel über die Meere, und wo das Gericht Gottes dann auch über diesen Handel kommt, das hat was mit dem Meer zu tun, okay? Das Meer hat also eine böse Beschreibung, sodass Gott dann am Ende der Zeit sagt, okay, das Meer soll nicht mehr sein. All das Böse und all diese, auch diese Chaoskraft, die mit dem Meer verbunden wird, Das will ich weghaben. Also hab nicht zu viel Angst, irgendwie, dass irgendwie dein Meer und dein Strand dann vielleicht weg ist oder so. Es hat hier wahrscheinlich tiefere Gründe. Was wird noch neu sein? Die Unmittelbarkeit der Begegnung mit Gott. Das heißt, Gott, er sagt uns zu, die wir ihm nachfolgen, an den Glauben, dass seine Wohnung unter den Menschen gemacht wird. Er kommt, um bei den Menschen zu wohnen und zu bleiben und zu sein. Und das hat eine ganz lange Geschichte in der Bibel, wie Gott Wohnung macht bei den Menschen und wie Menschen sich danach sehnen, dass Gott doch zu ihnen kommt. Im Alten Testament lesen wir die Wolkensäule, die Feuersäule, die das Volk Israel geführt haben, wo Gott irgendwie da ist und ihnen vorangeht, aber doch noch nicht ganz bei ihnen ist. Dann haben wir die Stiftshütte und den Tempel, wo Gott mit seiner Herrlichkeit hineinkommt und punktuell einzelne Leute getatscht werden von seiner Gegenwart und mit strahlendem Antlitz wieder rausgehen und so, wie Gott da Wohnung macht. Später Jesus Christus, dort heißt es im Johannesevangelium, das Wort wurde Fleisch und wohnte, wörtlich zeltete unter den Menschen. Das heißt, Jesus, er kam als die Wohnung Gottes bei den Menschen, um bei den Menschen zu sein, dass die Menschen ihn mitbekommen und ihn spüren und ihn wahrnehmen können. Und jetzt hier am Ende der Zeit bringt Gott alles zusammen und sagt, das wird der Zeitpunkt sein, wo ich ganz meine Wohnung bei den Menschen machen werde. ein für alle Mal und wo die Menschen mich sehen werden von Angesicht zu Angesicht. Eine ganz neue Qualität. Und wir haben hier schon was. Wir haben auch die Wohnung Gottes in uns durch den Heiligen Geist. Und da sind wir schon viel, viel weiter als die Leute im Alten Testament. Aber es wird noch mal ganz viel anders werden, wenn dieser Zeitpunkt kommt, wo Gott alles neu macht und wir in unsere Begegnung mit Gott auf einer Ebene mit ihm verbunden sind, wie wir uns das bisher noch nicht haben träumen lassen. Ganz unmittelbar. Gott macht alles neu. Es wird kein Grund zu Traurigkeit mehr geben. Überleg mal, 2025, was hat dich traurig gemacht? An welchen Punkten war Traurigkeit und Trauer da? Und diese Gründe, die wird es dann nicht mehr geben, weil Gott es neu gemacht hat, weil es weggewischt ist, weil es keine Bedeutung mehr hat. Es wird kein Tod mehr geben. Schließt auch ein, dass es keine Krankheiten mehr geben wird. Es wird kein Leid und keine Schmerzen geben, jeglicher Art, ob körperlich, ob psychisch, emotional, was auch immer dir Schmerzen und Leiden verursacht. Es wird ein Zeitpunkt kommen, wo Gott alles neu macht und das keine Rolle mehr spielen wird. Es wird keinen Grund für Angst geben. Auch hier überleg mal, was hat die Angst gemacht in diesem Jahr? Schau die Nachrichten an, es gibt viele Gründe, die uns Angst machen können. Schau dein persönliches Leben an, viele Sachen machen uns Angst, da ist Unsicherheit da. Und all das wird Gott nehmen und wegnehmen, sodass etwas Neues entsteht und ein Leben möglich ist, ohne diesen ganzen Stress, ohne Angst und ohne Leid und ohne Schmerz. Das ist die Perspektive, die wir als Christen haben. Das ist die Zukunft, die vor uns liegt, wenn wir an Jesus glauben. Das ist letztlich das große Ziel, auf das wir alle zuleben, auch sehnsuchtsvoll uns dahin bewegen und keiner von uns weiß, wann kommt denn dieser Zeitpunkt, wann ist es denn soweit, wann ist endlich dieses Ziel erreicht. Und aus dieser Perspektive können wir Kraft schöpfen und können uns freuen, weil wir wissen, dass alles, was wir hier erleben, auch an Negativität und an Beeinträchtigung, das ist alles nur zeitlich begrenzt. Das fühlt sich natürlich in unserem Leben hier an, als wenn das unser ganzes Leben ausmacht. Aber die biblische Wahrheit ist, dass es zeitlich begrenzt und die Perspektive ist, Gott macht alles neu. Und ich glaube, dass mit dieser Perspektive ganz viel Trost verbunden sein kann, mit diesem Verständnis, wenn wir darüber nachdenken und uns das vor Augen halten, dann ist das eine wunderbare Perspektive. Wir haben allerdings, ich glaube, ein wenig verlernt, diese Perspektive einzunehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr euch so sehr vor Augen haltet, dass dieser Zeitpunkt kommt. Und dass man darauf hinzuleben kann? Oder ist es so, dass es irgendwie, doch so weit weg ist und wir schieben die Sachen ganz schön weit nach hinten? Ich glaube, dass wir diese Sicht zu wenig betonen. Und das hat auch irgendwie Gründe. Ich glaube, manche Leute haben dem Christentum vorgeworfen, so eine Religion zu sein, die immer auf das Jenseits vertröstet, immer so auf die lange Bank schiebt, wo gesagt wird, der christliche Glaube, der ist irgendwie ein bisschen kraftlos so, aber irgendwann mal in der fernen Zukunft, in der Ewigkeit, da macht Gott alles gut. Und daraufhin leben wir und hier müssen wir halt aushalten und so und dahin vegetieren. Und das wirft man im Christentum vor, zu vertrösten, immer auf diese Ewigkeit zu vertrösten. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal begegnet ist in Argumentationen, in Gesprächen mit anderen. Ein anderer Punkt, glaube ich, der uns irgendwie davon abhält, dieses Thema so richtig zu greifen, auch als Trost zu greifen. Grundsätzlich leben wir in so einer materialistischen Wohlfühlkultur. Das heißt, wir leben im Hier und Jetzt und die Gesellschaft, in der wir leben, die ist so geprägt, dass nur das zählt, was wir jetzt in unseren Händen halten. Und dass wir irgendwie alle so fixiert sind von der Prägung, wir wollen das meiste aus dem Leben hier rausholen. Also es geht darum, irgendwie möglichst erfolgreich zu sein und möglichst irgendwie viel zu erleben, möglichst viel in dieses Leben im Hier und Jetzt reinzupressen. Das heißt, die Perspektive, die ist ja nicht, ja, was kommt denn, wenn ich sterbe und was kommt danach, sondern die Perspektive ist, hey, hier und jetzt. Und ich glaube, wir als Christen sind halt genauso geprägt von dieser Umgebung und von dieser Denkweise. Wir sind meines Erachtens hier in der westlichen Welt sehr auf das Hier und Jetzt fixiert. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, ja, dann muss das auch hier jetzt gelöst werden. Und dann müsste man auch hier Antworten finden. Und dann muss auch Gott jetzt hier genau das machen, was ich mir jetzt vorgestellt habe. Wir mögen es auch nicht, uns selbst auch nicht zu vertrösten mit der Perspektive, eines Tages macht der Herr alles neu. Das fühlt sich für uns wie billiger Trost an, weil wir jetzt vielleicht aktuell davon wenig haben. Ich glaube, dass wir hier eine Korrektur brauchen. Was sagt uns die Wahl dieser Jahreslosung für 2026? Ich glaube, die Botschaft da drin ist, nimm das große Bild wieder in den Blick. Freu dich auf das, was Gott alles neu machen wird. Finde darin Trost und Halt für dein Leben im Hier und Jetzt. Und ich glaube, dass es wert ist, über diese Perspektive nicht nur heute, sondern grundsätzlich vielleicht auch im nächsten Jahr öfter mal nachzudenken. Diese Ewigkeitsperspektive in den Blick zu nehmen und Gott zu erlauben, dass er dir darin begegnen kann. Vielleicht bist du mit irgendwelchen Themen unterwegs und du reibst dich daran, weil Sachen sich vielleicht nicht so entfalten in deinem Leben, ob das irgendwie gesundheitlich ist, ob das irgendwie perspektivisch ist, keine Ahnung. Also wo du irgendwie in diesem Leben in der Erdgebundenheit festhängst, dann ist eine Perspektive, die nicht unwichtig ist, drauf zu schauen auf die Ewigkeitsperspektive und zu sagen, aber es wird ein Zeitpunkt kommen, wo Gott alles neu machen wird. Und ob ich hier in meiner Erdenzeit was davon erlebe oder nicht, ist nicht der springende Punkt, sondern der springende Punkt ist, macht Gott alles am Ende der Zeit neu. Und ich weiß, dass das für unser menschliches Denken und Fühlen ein Schritt ist, der nicht so einfach ist, weil wir so sehr in unserem irdischen Leben hier fixiert sind. Aber es ist ein biblischer Schritt. Gott lädt uns ein, diese größere Perspektive zu haben, immer wieder neu. Diese Bibelstelle lädt sehr dazu ein, nochmal auch ein ganz großes Bild aufzuzeigen und grundsätzlich noch mal ein paar Eckpunkte festzuzurren zum Verständnis des Reiches Gottes. Also wie ist das Reich Gottes von Gott her gedacht? Und ich möchte da mit uns mal ein Schaubild anschauen, das vielleicht ganz hilfreich sein kann, hier Verständnis zu schaffen. Ich bin ein bisschen verunsichert mit unserem Timer hier. Ist das noch der Heiligabend-Timer mit den 20 Minuten oder? Ja, okay, gut, dann ist jetzt noch nicht zu Ende. Also, Reich Gottes Verständnis. Jesus hat vom Reich Gottes gepredigt, ganz, ganz, ganz viel. Das war seine Hauptbotschaft und er hat klar gemacht, mit ihm, mit seinem Kommen ist das Reich Gottes angebrochen. Wunderbar. Zeichen und Wunder, der Messias ist da, er predigt die Botschaft der Wiederherstellung der Gottesbeziehung. Er lädt dazu ein, dass Menschen Gott vertrauen. Heil ist möglich, Vergebung ist möglich, Gottes Gegenwart ist da, auch durch ihn. all das ist Teil seiner Botschaft, aber dann gibt es auch einen Teil seiner Botschaft, wo er sagt, ja, das Reich Gottes ist noch nicht in Vollendung da. Selbst jetzt, wo er gekommen ist, steht noch irgendwas aus vom Reich Gottes. Also einerseits ist das Reich Gottes da, es ist mitten unter euch, aber auf der anderen Seite ist das Reich Gottes noch in der Zukunft. Es ist noch nicht vollständig da. Und das Verständnis vom Reich Gottes, was Jesus gebracht hat, das war damals total neu, weil die Juden haben gedacht, wenn das Reich Gottes kommt, dann kommt das in Hülle und Fülle, dann ist es da, zack, dann muss man nicht irgendwie diskutieren, ob da noch eine andere Stufe kommt, irgendwie 1000 Jahre später, sondern dann ist alles da. Und Jesus, er macht das ein bisschen anders. Deswegen konnten die Juden das auch nicht so richtig greifen, dass er jetzt nicht als der krasse König kommt, als der Messias-König, sondern er kommt als der leidende Gottesknecht und stirbt am Kreuz. Wie kann das denn sein? Es war die erste Stufe, dass das Reich Gottes anbricht. Und die nächste Stufe wird sein, Jesus kommt wieder als der König. Aber die Zeit dazwischen haben die Juden nicht gesehen und haben sie nicht erkannt und so. Und auch manchmal erkennen wir das auch nicht so richtig. Also, es gibt ein schon jetzt, das Reich Gottes ist angebrochen. Und es gibt ein noch nicht, das Reich Gottes, das wird noch vollendet werden. Und wenn wir jetzt unseren Jahreslosungstext haben aus der Offenbarung, wo Gott sagt, am Ende der Zeit, ich mache alles neu, dann befinden wir uns hier in der Sparte noch nicht. Das alles neu, das ist noch nicht da. Die ganzen Sachen, die ich aufgezählt habe, kein Tod, kein Schmerz, keine Angst und so, das haben wir noch nicht in Vollkommenheit hier. Also wenn du das hast in Vollkommenheit und wenn du sagen kannst, wir hier auf der Welt, wir erleben das jetzt schon, hundertprozentig, lass uns nachher mal ins Gespräch kommen und erklär mir das. Meine Beobachtung ist, nee, wir erleben Gutes, wir haben aber auch ganz viel Schwieriges, was wir hier erleben auf dieser Erde, in unserem Leben. Also wir sind noch nicht auf der rechten Seite. Vollkommene Erlösung, kein Leid und Tod mehr, ewige Herrlichkeit. Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Darauf warten wir. Das ist unsere Sehnsucht, die wir im Herzen haben. Das ist unsere Perspektive. Und es wäre jetzt ein leichtes gewesen, diesen Jahreslosungstext zu nehmen und zu sagen, Gott macht alles neu, herzlichen Glückwunsch und jetzt feiern wir das, was er alles jetzt neu macht. Aber dann würden wir dem biblischen Text Gewalt antun, weil es nicht so steht, sondern wir befinden uns in der Ewigkeitsperspektive am Ende der Zeit. Da wird alles neu. Okay? Jetzt kann es sein, dass du innerlich unruhig wirst und denkst, ja, aber das kann ja gar nicht sein und was machen wir denn jetzt und so. Und das ist eine menschliche Reaktion, weil wir sehnen uns alle nach diesem ganz Neuwerden. Und wir halten es ganz schlecht aus, dass das noch nicht hundertprozentig so ist. Es gibt nämlich diese Zwischenzeit, da steht Leben im Spannungsfeld. Da sagen die Theologen, das Spannungsfeld von schon jetzt und noch nicht. Das Spannungsfeld zwischen dem ersten Kommen von Jesus und dem zweiten Kommen von Jesus. Und das ist ein breites Spannungsfeld. Wir sind schon 2000 Jahre in diesem Spannungsfeld. Und das Spannungsfeld besteht darin, dass ja einerseits schon was sichtbar wird vom Reich Gottes und dass wir Dinge erfahren und Dinge erleben vom Reich Gottes, aber dass es noch nicht vollkommen ist, sondern das Vollkommene kommt erst noch. Und wir mögen keine Spannungsfelder, okay? Wir wollen Abkürzungen, wir wollen Dinge überspringen, wir wollen ins ganz Neue jetzt schon gehen. Im nächsten Jahr werden wir uns noch öfter damit beschäftigen, auch wenn es um das Thema geht, welche Theologie, welches Verständnis haben wir eigentlich von Heilung, von Krankheit und Heilung, hat ganz viel damit zu tun. Nämlich, dass keine Krankheit mehr da ist und dass der Tod besiegt ist für uns alle, das steht noch aus. Wir sind noch in unseren irdischen Körpern gefangen mit all dem, was durch den Sündenfall gekommen ist. Das ist noch nicht vollkommen neu. Wir leiden und stöhnen und sehnen uns immer noch nach Erneuerung unseres Leibes. Ob wir es wollen oder nicht. Trotzdem kommt von dem Anbruch des Reiches Gottes, von dieser Ewigkeit, wo Gott ist, da kommt schon so viel Gutes zu uns rüber, in unsere jetzige Zwischenzeit, wo er uns Geschenke macht, wo er zeichenhaft uns Dinge gibt, sodass wir tatsächlich ihn erleben als derjenige, der alles neu machen kann. Gott hat uns ja neu gemacht, als wir Jesus angenommen haben. Wir sind ja eine neue Schöpfung geworden. Und der Geist Gottes ist in unser Leben gekommen als Angeld, als Anzahlung auf das komplett Neue, was aber noch aussteht. Das heißt, in dieser Zwischenzeit erleben wir Dinge von Gott, die er uns schenkt durch seinen Heiligen Geist, wie er uns dieses neue Leben immer wieder aufschließt, immer wieder schmackhaft macht, uns immer wieder auch ermutigt und uns an die Hand nimmt und leitet durch diese Zeit hindurch. Und trotzdem, trotz allem, was wir erleben in dieser Zwischenzeit in unserem Leben, ist es noch nicht die Vollkommenheit. Und das ist das biblische Verständnis vom Reich Gottes. Und wenn wir jetzt aber so tun, als wenn wir schon 100% in dieser Ewigkeitsperspektive sind, wenn wir sagen, boah, wir haben jetzt schon hier alles, ne, so alles können wir 100%ig erleben und keine Krankheit, die muss mehr sein und sterben braucht eigentlich auch keiner mehr und so und alle Angst kann weggehen und so, dann sind wir hier nicht auf biblischem Grund unterwegs. Der biblische Grund ist dieses Spannungsfeld. Ob uns das gefällt oder nicht. Und jede biblische Lehre, oder ich sag mal jede Lehre, weil die ist dann nicht mehr biblisch, jede Lehre, die einseitig in diese Vollkommenheit geht und sagt, wir haben jetzt schon alles und es gibt gar kein Spannungsfeld mehr, ist keine biblische Lehre, weil sie dieses Verständnis vom Reich Gottes mit Füßen tritt und so tut, als wenn es kein Spannungsfeld gäbe. Dass wir dann so Himmel auf Erden, vollkommen, alles jetzt schon hier, so. Und ich sag dir, das Leben, was wir hier erleben, spricht eine andere Sprache. Wir kommen an die Grenzen. Selbst wenn du denkst, Mensch, ja, jede Krankheit kann ich irgendwie wegbeten und so, und das steht mir auch zu, ich habe ein Recht darauf. Du kommst irgendwann an Grenzen, wo es so nicht funktioniert, weil Gott in seinem Wort sich nicht so dazu stellt, wie du es vielleicht meinst. Spannendes Thema. Werden wir uns nächstes Jahr 2026 nochmal häufiger mit beschäftigen. Wir sind aktuell also noch nicht im Himmel, können uns aber auf den Himmel freuen und dürfen auch erwarten, dass Gott uns immer wieder Himmlisches erfahren lässt, schon jetzt. Aber nicht mit dieser Verbissenheit, ich darf hier oder ich muss jetzt hier schon alles haben, das steht mir zu und so und ich habe hier schon den Himmel auf Erden und ich poche darauf. Das alles neu kommt noch. Wir dürfen aber schon etwas Neues hier erfahren und uns daran freuen. Und das, was wir von Gott her erfahren, egal auf welcher Ebene das ist, das soll in uns auch eine neue Sehnsucht erwecken, dass wir uns nach Gott ausstrecken und dass wir sagen, Gott, ja, mehr von dir, mehr von diesem echten, reinen Leben von dir. Und ich habe eine Sehnsucht, dich immer mehr kennenzulernen. Ich habe eine Sehnsucht danach, Jesus, dass du wiederkommst, weil dann ist diese Vollkommenheit da. Wir sind hier als Jesus-Nachfolger immer noch auf der Durchreise. Wir sind immer noch Gäste auf Erden und wir sind noch nicht angekommen. Wir sind noch nicht angekommen. Was heißt das jetzt konkret für 2026? Ich möchte dich fragen, was darf Gott in deinem Leben 2026 neu machen? Wo sagst du, ich brauche etwas Neues? Ich sehne mich nach etwas Neuem. Ich sehne mich nach einer neuen Berührung durch Gott. Ich sehne mich vielleicht nach einer anderen Qualität meiner Beziehung zu ihm. Vielleicht sagst du, wow, meine Beziehung mit Gott ist irgendwie dröge geworden, ist irgendwie leer geworden, da ist wenig Lebendiges und ich wünsche mir, dass da was Neues kommt. Und dann sage ich dir, Gott liebt solche Gebete, da wo wir uns immer wieder ihm öffnen und ihm Raum geben, dass er hineinwirken kann. Und da möchte er gerne wirken, da möchte er gerne Neues wirken in deinem Leben, in meinem Leben, immer und immer wieder neu. Das entspricht dem Wesen seines Heiligen Geistes, dass er uns zu sich zieht, dass er uns immer näher zu sich nimmt, dass wir gemeinsam das Leben meistern. Er liebt es, mit uns partnerschaftlich unterwegs zu sein. Da haben wir jetzt auch keine Ausrede zu sagen, naja, das soll alles mal in der Ewigkeit passieren. Dann hast du die Predigt bisher falsch verstanden. Sondern die vollkommene Gottesbeziehung werden wir hier auf der Erde niemals haben. Sondern es wird immer eine Gottesbeziehung sein in diesem Spannungsfeld, wo es mal solche und solche Phasen gibt und wo wir manchmal uns auch reiben, dass wir Sachen nicht so hinbekommen oder Gott nicht so erfahren, wie wir es gerne hätten und so. Das ist ganz normal, weil wir in diesem Spannungsfeld leben. Also verurteile dich auch nicht, dass du mal dröge Zeiten mit Gott durchmachst. Ist ganz normal, weil wir noch nicht im Himmel sind und wir sehen Gott noch nicht von Angesicht zu Angesicht. Aber trotzdem ist die Einladung Gottes immer wieder neu da. Komm doch wieder neu in meine Nähe. Ich möchte dir wieder neu begegnen. Und das gilt für alle anderen Punkte auch. Also wenn du sagst, boah, ich habe Sehnsucht danach, 2026, dass ich in meinem Leben nochmal so Heilungsschritte erlebe. Ich habe eine schwierige Geschichte in meiner Kindheit. Ich habe Sachen, die ich aufarbeiten muss. Ich habe schon ein bisschen was erlebt, aber ich möchte, dass Gott dann noch mehr hineinwirkt mit seiner Heilungskraft. Dann ist das ein wunderbares Gebet und eine wunderbare Heilung, wo du Gott Raum geben kannst, dass er dich erneuern darf und dass er dir heilsam begegnen kann. Wenn du sagst, boah, ich brauche neue Beziehungen, ich habe Sehnsucht nach neuen Freundschaften, irgendwie bin ich so ganz isoliert unterwegs und ich tue mir da schwer, weil ich weiß gar nicht, wie ich da in Beziehung hineinkomme und so, dann ist das ein Punkt, wo Gott dir helfen möchte, dass du beziehungsfähiger wirst, weil Beziehungsfähigkeit entspricht seinem Wesen. Das ist Teil der Liebe, die er für uns hat. Wenn du sagst, ich habe so viel Traurigkeit in meinem Leben und ich brauche irgendwie Trost, weil Dinge in meinem Leben, ja, Verlusterfahrungen da sind und ich komme da nicht raus, dann möchte Gott dir schon jetzt und nicht erst in der Ewigkeit durch seinen Heiligen Geist Trost spenden, durch andere Menschen, die dir helfen können, Trost geben, dass du aus diesem Loch herauskommst und dass du das Leben wieder neu greifen kannst. Wenn du hier mit Ängsten zu tun hast in deinem Leben und du kannst gar nicht genau sagen, wo diese Ängste herkommen und was das alles soll und so, ich glaube, dass Gott dir schon hier in diesem Spannungsfeld von schon jetzt und noch nicht dir begegnen möchte, dass er dir Ängste nimmt und dass du hier mit Ängsten vielleicht auch anders umgehen kannst, dass du dazu lernen kannst, dass du auch frei werden kannst. Ich glaube, das gilt schon hier in diesem Spannungsfeld. auch wenn die Vollkommenheit noch auf sich warten lässt. Und wenn du dich hier fühlst, wie in so einem chaotischen Meer des Lebens, wo irgendwie die Wellen hoch sind und alles schaukelt sich hoch, alles ist schwierig, Gott möchte schon jetzt hier helfen, dein Lebenschaos zu besänftigen und deinen Sturm zu stillen, dass du dein Leben greifen und gestalten kannst. Der Gott, der am Ende der Zeit alles neu machen wird, kann schon hier und jetzt etwas in deinem Leben neu machen. Und Gott liebt es, sich zu zeigen. Und Gott liebt es, uns hier mit seinem Herzen zu verbinden und mit seiner Kraft in Berührung zu bringen. Und jeder Gottesdienst, jede Kleingruppe, jede Bibellektion, jedes Gespräch mit geistlichen Menschen lädt dazu ein, dass du etwas von Gott mitbekommst, wo er hineinwirken möchte in dein jetziges Leben, um etwas neu zu machen. Aber vergiss nicht, das ganz Neue, das qualitativ ganz andere, das komplett Neue, das wird noch kommen. Das haben wir noch nicht hier. Ich möchte die Lobpreisgruppe bitten, nach vorn zu kommen. Gott sagt, seht, ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Ich weiß nicht, was diese Predigt so in deinem Herzen, in deinem Kopf, in deinen Gedanken ausgelöst hat. Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich ganz unterschiedlich ist, wie bei jeder Predigt, aber dass es dich vielleicht auch sehr herausfordert und vielleicht auch dich einlädt, nochmal Dinge neu zu denken. Aber ich glaub auch, dass in dieser ganzen Thematik und auch in unserem Bibeltext, da steckt eine krasse Einladung Gottes drin. Und die finden wir hier im 6. Vers am Ende des Textes. Dort sagt Gott, wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Gott ist ein Gott, der gerne gibt, der gerne von seiner Fülle verschenkt, der gerne uns erfrischen möchte mit dem guten Wasser des Lebens, was er für uns hat. Und es liegt oft auch daran, bin ich durstig? Sehne ich mich danach? Und gehe ich mit meinem Durst, gehe ich zu dieser Quelle oder nicht? Vielleicht suche ich auch woanders. Es gibt ja auch viele andere Quellen. Aber Gott sagt, komm doch zu mir, zu dieser Lebensquelle mit deinem Lebensdurst und lass dich erfrischen. Manchmal sind wir auch so fixiert, dass wir denken, boah, ich weiß ganz genau, was ich vom Herrn haben möchte und so muss es laufen und wir schreiben Gott so ein bisschen vor, wie er seine Sache mit uns machen sollte. Ich glaube, das ist nicht immer hilfreich. Ich glaube, das Hilfreichste ist zu sagen, Gott, ich habe Durst, ich habe Bedarf, ich habe eine Not, hier bin ich. Komm, komm mit deinem Geist, komm mit deinem Leben, komm mit deiner Präsenz und begegne mir so, wie ich es brauche, auf die Art und Weise, wie ich das brauche. Ich möchte dir nicht deine Wege und Mittel vorschreiben. Ich möchte einfach nur wie ein Kind vertrauensvoll zum Papa gehen in der glaubensvollen Erwartung, er wird mir was Gutes geben. So lade ich uns ein, dass wir aufstehen und dass wir nochmal uns ganz bewusst auch in die Gegenwart Gottes stellen und dass wir sagen, Jesus 2026, was soll neu werden? Wo möchte ich dich ranlassen? Welche Sehnsucht trage ich mit mir herum? Komm in mein Leben. Komm und begegne mir so, wie ich es brauche, wie es gut ist für mich. Und Ich möchte dir die Wahl der Mittel überlassen. Möchte wie ein Kind kommen, vertrauensvoll, nicht zu verkopft. Dafür würde ich gerne beten, dass wir uns hier auf den Weg machen, und der Weg wird sicherlich das ganze nächste Jahr weitergehen, weil das ist das Leben. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Fülle in deinem Wort und für die Weisheit. Herr, wenn wir hier sind und wir stehen an der Schwelle zum neuen Jahr und wir haben diese Zusage gehört, dass du alles neu machen wirst, aber dass du auch schon jetzt hineinkommst mit dem Neuen deiner Kraft, mit dem Anbruch deines Reiches. Herr, so wollen wir unsere Leben weit, weit aufmachen und wollen dich einladen, immer wieder neu, dass du uns erneuerst, weil wir dich brauchen, weil wir Sehnsucht haben, dass du uns zu dir ziehst. Wir haben Durst und Hunger nach dir und wir wollen zu dir kommen und nicht irgendwo anders versuchen, unseren Durst zu stillen. Jesus, du siehst jeden Einzelnen hier. Du weißt um alle Lebensgeschichten, um alle Lebensprozesse. Du siehst in jedes Herz hinein, in jede Gedanken hinein. Herr, und mein Gebet ist, dass du jedem so begegnest, wie er es braucht. Und dass möglichst jeder hier in diesem Raum sagen kann, komm Jesus, mit deinem Wasser des Lebens und begegne du mir, so wie du dir das vorstellst. Herr, wir wollen nicht stehen bleiben auf unserem Weg mit dir. Wir wollen nicht hängen bleiben an irgendwelchen komischen Weggabelungen, sondern wir wollen dir Raum geben, dass du das tun kannst in unserem Leben, was du dir vorgenommen hast. Dass dein Plan in Umsetzung kommt. Jesus, und da, wo wir uns verrennen und wo wir vielleicht auch einseitig sind in unserem Denken oder Wollen, da komm und korrigiere du uns durch deinen Heiligen Geist. Wir wollen in deiner Freiheit unterwegs sein und wir wollen unsere Herzen weit aufmachen für dich, für das Wahre, für das Echte, was du uns da hältst durch deinen Heiligen Geist. So komm, Geist Gottes, und breite du dich aus in unserer Mitte, in unserem Leben. Und diene du uns, sprich du in unser Leben hinein. Herr, dass wir mehr verstehen von dem, was du jetzt tun möchtest, bei uns ganz persönlich.